From Salt Lake City, Utah.
Aus Salt Lake
this is
City
the
übertragen wir die Samstagnachmittagsversammlung der 190. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und oberste Beamten der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung. Brüder und Schwestern, wir heißen Sie zur Samstagnachmittagsversammlung der 190. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, willkommen. Wenn wir nun den 200. Jahrestag der ersten Vision und der Wiederherstellung der Fülle des Evangeliums Jesu Christi begehen. Präsident Russell M. Nelson, der bei der Konferenz den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir grüßen die Mitglieder der Kirche und unsere Freunde in aller Welt, die diese Ereignisse über Radio, Fernsehen, das Internet oder über Satellit mitverfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung, die zuvor aufgenommen wurde, sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz mit verschiedenen Dirigenten und Organisten. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »Hoch auf des Berges Höhen«. Das Anfangsgebet spricht dann Bruder Milton Camargo, erster Ratgeber in der Sonntagsschulpräsidentschaft.
Our dear and kind Heavenly Father,
unser lieber himmlischer Vater,
bow before thee in this special conference,
bei dieser besonderen Konferenz. Und wir möchten dir Danke sagen für diese Gelegenheit, die wir haben, dass wir uns hier versammeln können. Wir sind dir dankbar für die Wiederherstellung deines Priestertums und für die Segnungen, die wir durch das Priestertum und die heiligen Handlungen haben. Wir sind besonders dankbar für die Segnungen der Tempel. Vater im Himmel, wir sind dir dankbar für die Wiederherstellung deiner Kirche und danken dir, dass wir von Propheten, Sehern und Offenbarern geführt werden. Wir sind auch besonders dankbar für die Gabe des Heiligen Geistes, die wir haben, und für die Segnungen, die wir erhalten, wenn wir auf den Heiligen Geist hören. Wir bitten dich um deinen Segen für diese Versammlung und für die weiteren Versammlungen der Konferenz, dass wir etwas mitnehmen aus den Versammlungen, dass wir etwas lernen und dass wir vom Heiligen Geist geführt und geleitet werden. Und wir bitten dich, dass wir den Geist in größerem Maße verspüren können während dieser Konferenz, damit wir dazulernen können und damit wir erkennen können, wie wir besser werden können und deinem Sohn Jesus Christus ähnlicher werden können. Und hilf uns, dass wir deine Liebe in die Welt hinaustragen können. Und das sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.
Präsident
Dallin H. Oaks wird Ihnen jetzt die Generalautoritäten, Gebietssiebziger und obersten Beamten der Kirche zur Bestätigung vorlegen. Danach verließ Kevin R. Jurgensen, der geschäftsführende Direktor der Buchprüfungsabteilung der Kirche, den Jahresbericht.
Brothers and sisters, I will now present to you the general authorities,
die Generalautoritäten, die Gebietssiebziger und die obersten Beamten der Kirche zur Bestätigung vor. Bitte zeigen Sie Ihre Abstimmung auf die übliche Weise, wo Sie auch sein mögen. Wer gegen einen der genannten Vorschläge ist, setzt sich bitte mit seinem Pfahlpräsidenten in Verbindung. Es wird vorgeschlagen, dass wir Russell Marion Nelson als Propheten, Seher und Offenbarer und als Präsidenten der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, Dallin Harris Oaks als ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und Henry Bennion Eyring als zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft bestätigen. Wer dafür ist, zeige es. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Es wird vorgeschlagen, dass wir Dallin H. Oaks als Präsidenten des Kollegiums der 12 Apostel bestätigen und M. Russell Ballard als amtierenden Präsidenten des Kollegiums der 12 Apostel. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die nachfolgend genannten als Mitglieder des Kollegiums der 12 Apostel bestätigen. M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Gong und Ulysses Soares. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es bitte auch. Es wird vorgeschlagen, dass wir die folgenden Brüder als Gebietssiebziger entlassen. Elder Jorge T. Becerra, Elder Mark S. Bryce, Elder Jeremy R. Yagi, Elder Kelly R. Johnson, Elder Adiyinka A. Ojediran, und Elder Moses Villanueva. Wer sich unserem Dank für den hervorragenden Dienst, den diese Brüder geleistet haben, anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir mit herzlichem Dank die Präsidentschaft der jungen Männer entlassen. Stephen W. Owen als Präsidenten, Douglas D. Holmes als ersten Ratgeber und M. Joseph Brow als zweiten Ratgeber. Wer sich unserem Dank für den hervorragenden Dienst dieser Brüder anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir die folgenden als Generalautorität 70er bestätigen. Jorge T. Becerra, Matthew S. Holland, William K. Jackson, Jeremy R. Yagi, Kelly R. Johnson, Thierry K. Mutombo, Adiyenka A. Ojediran, Ciro Schmeil und Moises Villanueva. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Wer dagegen ist, zeige es durch das gleiche Zeichen. Es wird vorgeschlagen, dass wir die folgenden Brüder als Gebietssiebziger bestätigen. J. D. Anderson, Fa'apito Awapau, Frederick K. Bali Jr., Kevin W. Birch, John W. Boswell III, J. Francisco Bührer, Suchat Chaikana, Matthew R. Clark, L. Guido Cristobal, Edmark R. Dumas, Carlos A. Gabaldon, M. Andrew Gault IV, Clark G. Gilbert, Leonard D. Greer, Vladislav Y. Gonostayev, D. Martin Gori, Richard I. Heaton, Brock C. Hyatt, David H. Huntsman, Norman C. Insong, Daniel Cabasson, Frederico M. Kahnlein, Jeffrey J. Kerr, Yongjun Kwan, David G. LaFrance, Ricardo C. Leite, Marcelo Loza, Jose G. Manarin, Jeremiah J. Morgan, Mark A. Mortensen, Eduardo F. Ortega, Nathan D. Pace, Michael M. Packer, Omar I. Palacios, Jorge W. Perez, Corrido Pochilco, Sergio A. Poncio, Arthur Rascón, Miguel A. Reynoso, Gustavo G. Resende, Robert G. Rivarola, Tonga J. Sai, Luciano Sancari, Rosendo Santos, Henry Sostrom, J. Matthew Scott, James E. Slaughter, Robert T. Smith, Ricardo A. Spencer, Colin C. Stauffer, David C. Stewart, Jared W. Stone, Arlen M. Tumaliwan, Martin J. Turvey, Jan C. Vega, Paul B. Whippy, Chad R. Wilkinson, und Dow R. Wilson. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Es wird vorgeschlagen, dass wir als neue Präsidentschaft der jungen Männer bestätigen, Stephen J. Lund als Präsidenten, Ahmad Salim Corbett als ersten Ratgeber und Bradley Ray Wilcox als zweiten Ratgeber. Wer dafür ist, zeige es. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die übrigen Generalautoritäten, Gebietssiebziger und obersten Beamten bestätigen, wie sie derzeit im Amt sind. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Wie bereits erwähnt, wenden sich diejenigen, die gegen einen der Vorschläge gestimmt haben, bitte an ihren Pfahlpräsidenten. Wir danken Ihnen für Ihren beständigen Glauben und Ihre Gebete für die Führer der Kirche. Wie angekündigt, verliest nun Kevin R. Jurgensen den Buchprüfungsbericht der Kirche für das Jahr 2019.
An die erste Präsidentschaft der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Liebe Brüder, wie in Abschnitt 120 des Buches Lehre und Bündnisse durch Offenbarung festgelegt, genehmigt der Rat für die Verwendung der Zehntengelder, bestehend aus der ersten Präsidentschaft, dem Kollegium der 12 Apostel und der präsidierenden Bischofschaft, wie die Geldmittel der Kirche ausgegeben werden. Die Einrichtungen der Kirche verwenden ihre Mittel im Rahmen des genehmigten Budgets und gemäß den Richtlinien und Bestimmungen der Kirche. Die Buchprüfungsabteilung, deren Mitarbeiter anerkannte Fachleute sind und die von allen anderen Abteilungen und Einrichtungen der Kirche unabhängig ist, stellt anhand von Prüfungen fest, ob der Ein- und Ausgang von Geldern ordnungsgemäß beaufsichtigt und das Vermögen der Kirche hinreichend geschützt wird. Gestützt auf die vorgenommenen Prüfungen kommt die Buchprüfungsabteilung der Kirche zu dem Schluss, dass die im abgelaufenen Jahr 2019 eingenommenen und ausgegebenen Gelder sowie die Vermögenswerte der Kirche in jeder Hinsicht gemäß den bewilligten Budgets und den Richtlinien und Buchprüfungsverfahren der Kirche dokumentiert und verwaltet worden sind. Die Kirche hält sich an den Rat, den sie auch den Mitgliedern gibt, nämlich einen Haushaltsplan einzuhalten, Schulden zu vermeiden und für Notzeiten zu sparen. Hochachtungsvoll, Buchprüfungsabteilung der Kirche. Kevin R. Jurgensen, geschäftsführender Direktor.
Church Auditing Department, Kevin R. Jurgensen, Managing Director.
The choir will now favor us
with. Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied, Wenn ich lese in den Schriften. Nach dem Lied hören wir von Elder Ulysses Suarez vom Kollegium der 12 Apostel. Danach sprechen Elder John A. McCune von den 70ern und Bischof Gerald Cousset, der präsidierende Bischof der Kirche.
Als der Prophet Joseph Smith einmal mit den Ältesten der Kirche zusammenkam, erklärte er, man nehme uns das Buch Mormon und die Offenbarungen, und wo ist dann unsere Religion? Wir haben keine mehr. Meine lieben Brüder und Schwestern, das wundersame Hervorkommen des Buches Mormon ist der zweite wichtige Meilenstein der fortdauernden Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi in dieser Evangeliumszeit. Nach der ersten Vision. Das Buch Mormon zeugt von Gottes Liebe zu seinen Kindern, vom selbstlosen und göttlichen Sühnopfer des Herrn Jesus Christus und von dessen alles überragendem Wirken unter den Nephiten kurz nach seiner Auferstehung. Es zeugt auch davon, dass durch das Werk Gottes in den letzten Tagen der Überrest des Hauses Israel eins werden wird und nicht für immer verstoßen ist. Wenn wir uns mit dem Hervorkommen dieses heiligen Buches in den letzten Tagen befassen, erkennen wir, dass die ganze Unternehmung ein Wunder war. Wie etwa der Prophet Joseph Smith die Goldplatten von einem heiligen Engel erhielt, bis hin zu ihrer Übersetzung mit der Gabe und Macht Gottes, ihrer Bewahrung und ihrer Veröffentlichung durch die Hand des Herrn. Das Hervorkommen des Buches Mormon begann schon lange bevor Joseph Smith die Goldplatten aus den Händen des Engels Moroni erhielt. Propheten aus alter Zeit sagten voraus, dass dieses heilige Buch in unserer Zeit bekannt sein werde. Jesaja sprach von einem versiegelten Buch und davon, dass die Menschen zur Zeit seines Erscheinens wegen des Wortes Gottes streiten würden. In eben diesen Umständen sollte Gott sein wunderbares Werk und ein Wunder vollbringen. Dadurch sollten die Weisheit der Weisen und Gelehrten zugrunde gehen und das Verständnis der Klugen verborgen werden, während die Freude der Sanftmütigen im Herrn zunehmen sollte und die Armen unter den Menschen sich am Heiligen Israels erfreuen sollten. Ezechiel sprach davon, dass das Holz Judas, die Bibel, und das Holz Ephraims, das Buch Mormon, zusammengefügt werden würden. Sowohl Ezechiel im Alten Testament wie auch Lehi im Buch Mormon weisen darauf hin, dass beide zusammenwachsen würden, sodass falsche Lehren zu Schanden werden würden, Friede aufgerichtet würde und wir zur Erkenntnis der Bündnisse gebracht werden würden. Am Abend des 21. September 1823, 3,5 Jahre nach der ersten Vision, erschien Joseph der Engel Moroni, der letzte Prophet der Nephiten im alten Amerika. Dies geschah als Antwort auf die aufrichtigen Gebete Josephs. Im Verlauf seiner Besuche, die sich über die ganze Nacht erstreckten, sagte Moroni zu Joseph, Gott habe ein wunderbares Werk, das er, Joseph, verrichten solle. Die Übersetzung und weltweite Veröffentlichung der Worte, die inspirierte Propheten auf dem amerikanischen Kontinent vor Alters niedergeschrieben hatten. Tags darauf begab Joseph sich zu dem Ort, nicht weit entfernt von seinem Elternhaus, wo Moroni die Platten Jahrhunderte zuvor gegen Ende seines Lebens vergraben hatte. Dort sah Joseph Moroni erneut, und dieser trug ihm auf, sich darauf vorzubereiten, die Platten zu einem späteren Zeitpunkt zu erhalten. In den folgenden 4 Jahren, immer am 22. September, erhielt Joseph von Moroni weitere Anweisungen und Auskunft darüber, wie das Reich des Herrn in den letzten Tagen zu leiten sei. Zu Josephs Vorbereitung gehörte auch der Besuch von Engeln Gottes, wodurch sich die Erhabenheit und Herrlichkeit all dessen, was sich in dieser Evangeliumszeit zutragen sollte, noch weiter entfalteten. Josephs Eheschließung mit Emma Hale im Jahr 1827 gehörte ebenfalls zu dieser Vorbereitung. Emma spielte im Leben und Wirken des Propheten eine wichtige Rolle und unterstützte ihn immerzu. Sie war es auch, die Joseph im September 1827 zu dem Hügel begleitete und auf ihn wartete, als der Engel Moroni den Bericht an Joseph übergab. Joseph wurde verheißen, dass die Platten geschützt sein würden, wenn er alle Kräfte dafür einsetzen wolle, sie sicher zu verwahren, bis sie in die Hände Moronis zurückgegeben würden. Meine lieben Freunde, wenn heutzutage eine große Entdeckung gemacht wird, geschieht dies meistens bei einer archäologischen Ausgrabung oder zufällig bei Bauarbeiten. Doch Joseph Smith wurde von einem Engel zu den Platten geführt. Schon dies allein war ein Wunder. Die Übersetzung des Buches Mormon war ebenfalls ein Wunder. Dieser heilige alte Bericht wurde nicht auf herkömmliche Weise übersetzt. Wenn Gelehrte Texte aus alter Zeit übersetzen wollen, erlernen sie für gewöhnlich ja die dafür erforderliche Sprache. Wir müssen diesen Vorgang eher als Offenbarung unter Zuhilfenahme der vom Herrn bereitgestellten Instrumente betrachten und weniger als eine Übersetzung eines Sprachkundigen. Joseph Smith erklärte, durch die Macht Gottes übersetzte ich das Buch Mormon von Hieroglyphen, deren Bedeutung die Welt nicht mehr kannte. Bei dieser wunderbaren Arbeit stand ich allein da. Ein ungebildeter junger Mann, der mit einer neuen Offenbarung die weltliche Weisheit und die vervielfachte Unwissenheit aus 18 Jahrhunderten bekämpfen sollte. Die Hilfe des Herrn bei der Übersetzung der Platten ist ebenso offenkundig, wenn man bedenkt, in welch unglaublich kurzer Zeit Joseph Smith die Übersetzung fertigstellte. Josephs Schreiber bezeugten, dass sich bei der Übersetzungsarbeit am Buch Mormon die Macht Gottes kundtat. Oliver Cowdery beschreibt diese Ereignisse wie folgt. Das waren unvergessliche Tage. Da zu sitzen und einer Stimme lauschen zu dürfen, die unter der Eingebung des Himmels sprach, das erweckte in meinem Herzen tiefste Dankbarkeit. Tag für Tag ohne Unterbrechung schrieb ich immerfort nieder, was aus seinem Mund kam, als er das Buch Mormon übersetzte. Aus historischen Quellen geht hervor, dass von dem Augenblick an, als Joseph Smith die Platten im Jahr 1827 erhielt, mehrfach versucht wurde, sie ihm zu stehlen. Er selbst merkte an, dass die heftigsten Anstrengungen unternommen wurden, mir die Platten wegzunehmen. Und dass zu diesem Zweck jede nur erdenkliche List angewandt wurde. Um die Übersetzungsarbeit aufnehmen zu können, waren Joseph und Emma schließlich gezwungen, von Manchester im Bundesstaat New York nach Harmony in Pennsylvania zu ziehen, auf der Suche nach einem sicheren Ort, fern vom Pöbel und von sonstigen Leuten, die die Platten stehlen wollten. Ein Historiker hat geschrieben, so endete die erste schwierige Phase, in der Joseph für den Schutz der Platten verantwortlich war. Doch der Bericht war nun in Sicherheit. Und bei all seinen Mühen, ihn zu bewahren, hatte Joseph zweifellos vieles über die Wege Gottes und die der Menschen gelernt, was ihm künftig sehr zugutekommen sollte. Beim Übersetzen des Buches Mormon erfuhr Joseph, dass der Herr Zeugen auswählen würde, die die Platten sehen sollten. Dies ist Teil dessen, was der Herr selbst festlegte, als er sagte, dass eine Sache durch die Aussage von 2 oder 3 Zeugen entschieden werden solle. Oliver Cowdery, David Whitmer und Martin Harris gehörten zu denen, die Joseph praktisch von Anfang an dabei zur Seite gestanden hatten, das wunderbare Werk Gottes in dieser Evangeliumszeit aufzubauen. Sie wurden als die ersten Zeugen berufen, die ein besonderes Zeugnis für das Buch Mormon ablegen sollten. Sie bezeugten, dass ein Engel, der aus der Gegenwart des Herrn herabgekommen war, ihnen den alten Bericht gezeigt hatte und dass sie die Schriftzeichen gesehen hatten, die in die Platten eingraviert waren. Sie bezeugten ferner, dass sie die Stimme Gottes aus dem Himmel vernommen hatten, die bestätigte, dass der Bericht mit der Gabe und Macht Gottes übersetzt worden war. Dann wurde ihnen geboten, der ganzen Welt dafür Zeugnis abzulegen. Auf wunderbare Weise berief der Herr 8 weitere Zeugen, die die Goldplatten sehen und als besondere Zeugen der Welt bestätigen sollten, dass das Buch Mormon wahr ist und von Gott stammt. Sie bezeugten, dass sie die Platten und die darauf eingravierten Schriftzeichen gesehen und eingehend begutachtet hatten. Trotz Widerstand, Verfolgung und aller Art von Schwierigkeiten und obwohl einige von ihnen später sogar im Glauben wankten, verleugneten diese 11 erwählten Zeugen des Buches Mormons niemals, dass sie die Platten gesehen hatten. Joseph Smith war nun mit seinem Wissen um das Erscheinen Moronis und die goldenen Platten nicht mehr allein. Lucy Mack Smith berichtete, dass ihr Sohn, nachdem den Zeugen die Platten gezeigt worden waren, überglücklich nach Hause gekommen sei. Joseph sagte seinen Eltern, mir ist, als sei eine Last von mir genommen, die mir fast zu schwer war. Und das erfreut meine Seele, dass ich damit nicht mehr ganz allein auf der Welt bin. Joseph Smith stieß auf viel Widerstand, als das Buch Mormon nach Beendigung der Übersetzungsarbeit gedruckt werden sollte. Er konnte einen Drucker namens Egbert B. Grandin in Palmyra erst davon überzeugen, den Auftrag anzunehmen, nachdem Martin Harris, der großen Glauben und Opferbereitschaft bewies, als Kreditsicherheit für die Druckkosten seine Farm verpfändete. Teils wegen des Widerstands, der sich nach der Veröffentlichung des Buches Mormon weiterhin regte, verkaufte Martin Harris in treuem Glauben an die 60 Hektar Land, um für die Publikationskosten aufzukommen. Durch eine Offenbarung an Joseph Smith wurde Martin Harris vom Herrn angewiesen, seinen Besitz nicht zu begehren und die Druckkosten für das Buch, das die Wahrheit und das Wort Gottes erhält, zu bezahlen. Im März 1830 wurden die ersten 5000 Exemplare des Buches Mormon veröffentlicht. Bis heute sind über 180 Millionen Exemplare in über 100 Sprachen gedruckt worden. Die historischen Tatsachen und die besonderen Zeugen für das Buch Mormon bestätigen, dass das Hervorkommen dieses Buches tatsächlich ein Wunder war. Und doch beruht die Kraft dieses Buches nicht nur auf seiner einmaligen Geschichte, sondern auch auf der darin enthaltenen, kraftvollen, einzigartigen Botschaft, die das Leben zahlloser Menschen verändert hat, auch meines. Ich habe das Buch Mormon zum ersten Mal als junger Seminarschüler von vorn bis hinten gelesen. Der Empfehlung meiner Lehrer folgend, begann ich bei den Seiten mit den einleitenden Worten. Die Verheißung auf den ersten Seiten des Buches hallt noch immer in meinem Kopf nach. Denken Sie in Ihrem Herzen nach und fragen Sie dann Gott voller Glauben und im Namen Christi, ob das Buch wahr ist. Wer dies tut und im Glauben fragt, wird durch die Macht des Heiligen Geistes ein Zeugnis von dessen Wahrheit und Göttlichkeit erlangen. Mit dieser Verheißung im Sinn, ernsthaft bestrebt, mehr über dessen Wahrheit zu erfahren und Gebet erfüllt, studierte ich das Buch Mormon Schritt um Schritt und erledigte die wöchentlichen Aufgaben zu den Seminarlektionen. Ich weiß noch, als wäre es erst gestern gewesen, dass ein warmes Gefühl allmählich meine Seele und mein Herz erfüllte, meinen Verstand erleuchtete und immer herrlicher wurde, so wie Alma es beschrieb, als er seinem Volk das Wort Gottes predigte. Durch diese unbezahlbaren persönlichen Erlebnisse ist das Buch Mormon tatsächlich zu dem Schlussstein geworden, der meinen Glauben an Jesus Christus und mein Zeugnis von den Lehren seines Evangeliums stützt. Es ist eine der Säulen geworden, die mir das göttliche Sühnopfer Christi bestätigt. Es ist mein Schild gegen den Unglauben geworden, den der Widersacher in meinen Kopf zu setzen versucht, Tag für Tag. Und es gibt mir den Mut, unerschrocken mein Zeugnis für den Erretter der Welt zu verkünden. Meine lieben Freunde, mein Zeugnis vom Buch Mormon gelangte als ein Wunder Zeile um Zeile in mein Herz. Bis heute wächst dieses Zeugnis, da ich immer noch beständig und aufrichtigen Herzens bestrebt bin, das Wort Gottes, wie es in dieser außergewöhnlichen Heiligen Schrift enthalten ist, besser zu verstehen. Alle, die mich heute hören, fordere ich auf, Anteil am wunderbaren Hervorkommen des Buches Mormon in ihrem eigenen Leben zu haben. Ich verheiße Ihnen, wenn Sie die Worte darin gebeterfüllt und beständig studieren, können Sie die darin enthaltenen Verheißungen und reichen Segnungen erhalten. Ich bekräftige erneut die Verheißung, die auf den Seiten dieses Buches steht. Wenn ihr Gott, den ewigen Vater, im Namen Christi fragt, ob es wahr ist, und wenn ihr mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz fragt und Glauben an Christus habt, wird er euch durch die Macht des Heiligen Geistes kundtun, dass es wahr ist. Ich kann Ihnen versichern, dass er Ihnen die Antwort auf ganz individuelle Weise geben wird, so wie er es bei mir und bei vielen anderen überall auf der Welt getan hat. Dieses Erlebnis wird für Sie genauso herrlich und heilig sein, wie es Joseph Smiths Erlebnisse für ihn waren. Ebenso wie es bei den ersten Zeugen der Fall war und bei allen, die ein Zeugnis von der Echtheit und Glaubwürdigkeit dieses heiligen Buches erlangen wollten. Ich gebe Zeugnis dafür, dass das Buch Mormon das Wort Gottes ist. Ich bezeuge, dass dieser heilige Bericht die Lehren des Evangeliums darlegt, den Plan der Errettung umreißt und den Menschen erklärt, was sie tun müssen, um Frieden in diesem Leben zu erlangen und ewige Errettung im künftigen Leben. Ich bezeuge, dass es Gottes Werkzeug ist, die Sammlung Israels in unserer Zeit zustande zu bringen und den Menschen zu helfen, seinen Sohn Jesus Christus kennenzulernen. Ich weiß, dass Gott lebt und uns liebt und dass sein Sohn Jesus Christus der Erretter der Welt ist, der Schlussstein unserer Religion. Und ich sage dies im heiligen Namen unseres Erlösers, unseres Meisters und unseres Herrn Jesus Christus. Amen. And for all who have sought to receive a witness of the integrity and trustworthiness of this sacred book, I bear my witness that the Book of Mormon is indeed the Word of God. I testify that this sacred record puts forth the doctrines of the gospel, outlines the plan of salvation, and tells men what they must do to gain peace in this life and eternal salvation in the life to come. I testify that the Book of Mormon is God's instrument to bring about the gathering of Israel in our day and to help people to come to know His Son, Jesus Christ. I testify that God lives and loves us, and His Son, Jesus Christ, is the Savior of the world, the chief cornerstone of our religion. I say these things in the sacred name of our Redeemer, our Master, and our Lord, even Jesus Christ. Amen.
Thank you, Elder Suarez.
Elder Suarez, vielen Dank für Ihr kraftvolles, inspirierendes und prophetisches Zeugnis für das Buch Mormon. Unlängst durfte ich eine Seite des Originalmanuskripts des Buches Mormon in Händen halten. Auf dieser Seite waren in dieser Evangeliumszeit zum ersten Mal jene Worte zu lesen, die Nephi so beherzt verkündet hatte. Ich will hingehen und das tun, was der Herr geboten hat. Denn ich weiß, der Herr gibt den Menschenkindern keine Gebote, ohne ihnen einen Weg zu bereiten, damit sie das vollbringen können, was er ihnen gebietet. Ich hielt also dieses Blatt in Händen und war zugleich auch zutiefst dankbar dafür, dass der 23-jährige Joseph Smith es auf sich genommen hatte, durch die Gabe und Macht Gottes das Buch Mormon zu übersetzen. Ich war auch dankbar für die Worte, die Nephi in seiner Jugend geschrieben hatte, als er vor der ungemein schwierigen Aufgabe stand, von Laban die Messingplatten zu holen. Nephi wusste, Wenn er sich nur weiterhin uneingeschränkt dem Herrn zuwendete, könne er das vollbringen, was der Herr ihm gebot. Sein Leben lang blieb Nephi uneingeschränkt dem Erretter zugewandt, selbst in Zeiten der Versuchung, der Schmerzen und sogar des Verrats nahe Verwandter. Nephi wusste, in wen er sein Vertrauen setzen konnte. Er klagte zwar: Oh, was bin ich doch für ein unglückseliger Mensch! Ja, mein Herz grämt sich meines Fleisches wegen, um unmittelbar darauf festzustellen: Mein Gott ist mein Beistand gewesen. Er hat mich durch meine Bedrängnisse in der Wildnis geführt und er hat mich auf den Wassern der großen Tiefe bewahrt. Auch uns bleiben in der Nachfolge Christi Herausforderungen und Prüfungen nicht erspart. Auch uns wird mitunter Schweres abverlangt, das uns überfordern würde oder schlichtweg unmöglich zu bewältigen wäre, wollten wir die Sache alleine angehen. Nehmen wir jedoch die Aufforderung des Erretters an, zu ihm zu kommen. Dann schenkt er uns den nötigen Beistand, Trost und Frieden, so wie er dies auch Nephi und Joseph schenkte. Selbst inmitten der schwierigsten Prüfungen können wir, so wir ihm vertrauen und seinen Willen annehmen, seine warme, liebevolle Umarmung spüren. Wir können die Freude verspüren, die seinen treuen Jüngern vorbehalten ist, denn Christus ist in der Tat Freude. Als ich 2014 eine Vollzeitmission erfüllte, ereignete sich in unserer Familie ein folgenschwerer Unfall. Unser jüngster Sohn stürzte mit seinem Longboard auf einem steilen Hang und zog sich lebensgefährliche Gehirnverletzungen zu. Sein Zustand verschlimmerte sich zusehends und rasch wurde er auf die Notoperation vorbereitet. Unsere Familie kniete in einem gerade unbelegten Krankenhauszimmer nieder und wir schütteten Gott unser Herz aus. Mitten in dieser so schmerzhaften Verworrenheit waren wir jedoch erfüllt von der Liebe und dem Frieden unseres Vaters im Himmel. Wir wussten nicht, was die Zukunft bereithielt und ob unser Sohn überleben würde. Doch eines wussten wir mit Bestimmtheit, dass sein Leben in Gottes Hand lag und dass, aus ewiger Sicht, alles zu seinem und zu unserem Guten zusammenwirken würde. Dank der Gabe des Geistes waren wir vollständig bereit, anzunehmen, was auch immer kommen sollte. Leicht war das nicht. Der Unfall zog einen 2 Monate langen Krankenhausaufenthalt nach sich, während wir über 400 Vollzeitmissionare präsidierten. Unser Sohn litt unter massivem Gedächtnisschwund. Er musste sich langwierigen und komplexen Therapien unterziehen, um sich wieder bewegen zu können, um wieder sprechen zu lernen und einen Beruf ausüben zu können. Noch ist nicht alles ganz im Lot, doch nach und nach haben wir ein Wunder erlebt. Uns ist deutlich bewusst, dass nicht jede Prüfung so ausgeht, wie wir es uns wünschen. Wenn wir uns jedoch weiterhin uneingeschränkt Christus zuwenden, verspüren wir Frieden und erleben zu der von Gott festgesetzten Zeit und auf seine Weise ein göttliches Wunder, wie dieses auch immer aussehen mag. Es gibt Zeiten, da können wir schlicht und einfach nicht erkennen, wie die gegenwärtige Situation jemals ein gutes Ende nehmen könnte und sagen vielleicht mit Nephi: Mein Herz grämt sich meines Fleisches wegen. Es gibt vielleicht Zeiten, da liegt unsere einzige Hoffnung tatsächlich allein in Jesus Christus. Welch ein Segen ist es doch, wenn man diese Hoffnung und dieses Gottvertrauen haben kann. Christus ist derjenige, der sich stets an seine Verheißungen hält. Allen, die zu ihm kommen, spricht er Ruhe und Erquickung zu. Unsere Führer wünschen sich zutiefst, dass alle diesen Frieden und diesen Trost verspüren, die in uns Einzug halten, wenn wir dem Erretter Jesus Christus vertrauen und uns ihm uneingeschränkt zuwenden. Präsident Nelson, unser Prophet, tut nach wie vor des Herrn Sicht der Dinge für die Welt und die Mitglieder der Kirche Christi kund. Unsere Botschaft an die Welt ist einfach und aufrichtig. Wir laden alle Kinder Gottes auf beiden Seiten des Schleiers dazu ein, zu ihrem Erretter zu kommen, die Segnungen des Heiligen Tempels zu empfangen, dauerhafte Freude zu haben und sich für das ewige Leben bereit zu machen. Der Aufruf, zu Christus zu kommen, birgt für die Heiligen der letzten Tage einige konkrete Folgen. Als Mitglied der Kirche des Erretters sind wir mit ihm Bündnisse eingegangen und sind seine geistig gezeugten Söhne und Töchter geworden. Wir dürfen uns auch mit dem Herrn gemeinsam daran beteiligen, andere dazu aufzurufen, zu ihm zu kommen. In diesem Werk, das wir Seite an Seite mit Christus verrichten, sollten wir uns vorrangig und ganz besonders unseren Lieben daheim zuwenden. Bisweilen stehen unsere Angehörigen oder auch enge Freunde vor Herausforderungen. Die Stimmen der Welt und vielleicht auch ihre eigenen Wünsche veranlassen sie unter Umständen dazu, die Wahrheit anzuzweifeln. Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, damit sie die Liebe des Erretters und auch unsere Liebe zu ihnen spüren. In diesem Zusammenhang kommt mir eine Schriftstelle in den Sinn, die in unserem schönen Lied »Liebet einander« vertont worden ist. Es heißt in der Schrift: »Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt.« Aus unserer Liebe zu denen heraus, die die Wahrheit derzeit in Frage stellen, könnte der Feind aller Freude uns dazu verleiten, dass wir meinen, wir würden einen Verrat an den Menschen begehen, die wir lieben, wenn wir selbst weiterhin die Fülle des Evangeliums leben und dessen Wahrheit verkünden. Wie gut wir anderen dabei helfen können, zu Christus zu kommen oder zu ihm zurückzukehren, hängt zu einem Großteil davon ab, wie beispielhaft wir uns persönlich verpflichten, auf dem Weg der Bündnisse zu bleiben. Ist unser aufrichtiger Wunsch der, diejenigen zu retten, die wir lieben, dann müssen wir selbst fest in Christus verankert bleiben und an seiner Kirche und der Fülle seines Evangeliums festhalten. Doch nun zurück zu Nephis Geschichte. Wir wissen, dass Nephis Bedürfnis, sein Vertrauen in den Herrn zu setzen, vom Beispiel seiner Eltern beeinflusst worden war, die ihrerseits geneigt waren, dem Herrn zu vertrauen und die ihre Bündnisse hielten. In Lehis Vision vom Baum des Lebens wird dies sehr schön dargestellt. Nachdem Lehi von der süßen, freudebringenden Frucht gegessen hatte, ließ er seine Augen umherschweifen, um vielleicht auch seine Familie zu sehen. Er sah Saria, Sam und Nephi, die dort standen, als wüssten sie nicht, wohin sie gehen sollten. Lehi schildert: Ich winkte sie herbei und ich rief ihnen auch mit lauter Stimme zu, sie sollten zu mir herkommen und von der Frucht essen, die begehrenswerter war als jede andere Frucht. Beachten Sie, dass sich Lehi bei alledem nicht vom Baum des Lebens entfernte. Er blieb dem Herrn geistig nahe und lud seine Familie ein, dorthin zu kommen, wo er sich befand, damit auch sie von der Frucht genießen konnten. Der Widersacher verlockt einige dazu, sich von der Freude des Evangeliums dadurch abzuwenden, dass sie die Lehren Christi von seiner Kirche trennen. Er will uns einreden, dass wir auf uns allein gestellt, aufgrund unserer eigenen geistigen Gesinnung, fest auf dem Weg der Bündnisse bleiben können, und zwar losgelöst von seiner Kirche. Die Kirche Christi wurde in diesen letzten Tagen zu dem Zweck wiederhergestellt, dass die Kinder Christi, die Kinder des Bundes, auf Gottes Weg der Bündnisse Hilfe erhalten und darauf verbleiben. In Lehre und Bündnisse lesen wir: Siehe, dies ist meine Lehre. Wer auch immer umkehrt und zu mir kommt, der ist meine Kirche. Unsere Erlebnisse als Gemeinschaft der Heiligen stärken uns ja gerade deswegen, weil wir die Kirche Christi haben. Durch seine Propheten, Seher und Offenbarer vernehmen wir seine Stimme. Und vor allem gelangen wir durch seine Kirche in den Genuss all der unentbehrlichen Segnungen des Sühnopfers Christi. Diese stehen uns nur durch die Teilnahme an heiligen Handlungen offen. Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, ist die Kirche Christi auf Erden. Zum Nutzen aller Kinder Gottes wurde sie in diesen letzten Tagen wiederhergestellt. Ich bezeuge, dass wir, so wie wir zu Christus kommen und wie Heilige der letzten Tage leben, in vermehrtem Maße mit seiner Liebe, seiner Freude und seinem Frieden gesegnet sind. Wie Nephi kann uns Schweres gelingen und wir können auch andere bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen unterstützen, weil wir ja wissen, in wen wir unser Vertrauen setzen können. Christus ist unser Licht, unser Leben und unsere Errettung. Im Namen Jesu Christi. Amen.
We can do difficult things and help others do the same because we know in whom we can trust. Christ is our light, our life, and our salvation. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
Im Frühjahr 2017, als der Paris-Tempel in Frankreich gerade die Tage der offenen Tür hatte, kam an einem sonnigen Tag ein Mann mit bekümmerter Miene auf einen der Gästeführer zu. Der Mann erklärte, er wohne neben dem Tempel und sei lange Zeit aktiver Gegner des Tempelbaus gewesen. Eines Tages jedoch, so der Mann weiter, sah er aus dem Fenster und beobachtete, dass mit einem großen Kran eine Jesusstatue aus dem Himmel herabgesenkt und sanft aufs Tempelgelände gesetzt wurde. Dieses Erlebnis, so der Mann, habe seine Gefühle der Kirche gegenüber völlig verändert. Ihm wurde bewusst, dass wir ja Jesus Christus nachfolgen, und bat für möglicherweise angerichteten Schaden um Vergebung. Die Christusstatue, die das Gelände des Paris-Tempels und andere Grundstücke der Kirche ziert, zeugt von unserer Liebe zum Erretter. Die originale Marmorstatue schuf der dänische Bildhauer Bertel Thorvaldsen im Jahr 1820, dem Jahr, in dem sich auch die erste Vision zutrug. Die Statue steht in krassem Kontrast zu vielen Kunstwerken jener Zeit. Hauptsächlich stellte man damals den leidenden Christus am Kreuz dar. Thorvaldsen zeigt durch sein Werk den lebendigen Christus, der den Sieg über den Tod errang und mit offenen Armen alle einlädt, zu ihm zu kommen. Nur die Nägelmale in seinen Händen und Füßen und die Wunde in seiner Seite zeugen von den unbeschreiblichen Qualen, die er trug, um alle Menschen zu erretten. Vielleicht gefällt uns Mitgliedern der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, die Statue unter anderem deshalb so gut, weil sie uns daran erinnert, wie das Erscheinen des Erretters auf dem amerikanischen Kontinent im Buch Mormon geschildert wird. Und siehe, sie sahen einen Mann aus dem Himmel herabkommen, und er war in ein weißes Gewand gekleidet. Und er kam herab und stand in ihrer Mitte. Und es begab sich, er streckte seine Hand aus und sprach zum Volk, nämlich, siehe, ich bin Jesus Christus, und ich habe aus dem bitteren Kelch getrunken, den der Vater mir gegeben hat, und habe den Vater verherrlicht, indem ich die Sünden der Welt auf mich genommen habe. Dann bat er jeden Einzelnen, ob Mann, ob Frau, ob Kind, zu ihm zu kommen und die Hände in seine Seite zu legen und die Nägelmale in seinen Händen und Füßen zu fühlen, um dadurch selbst ein Zeugnis davon zu erlangen, dass er tatsächlich der lang erwartete Messias war. Diese erhabene Szene bildet den Höhepunkt des Buches Mormon. Die gesamte frohe Botschaft des Evangeliums ist in diesem Bild vom Erretter enthalten. Liebevoll streckt er jedem Einzelnen die Arme der Barmherzigkeit entgegen und lädt ihn dazu ein, zu ihm zu kommen und die Segnungen des Sühnopfers zu empfangen. Die zentrale Botschaft des Buches Mormon besteht darin, die wahre Erkenntnis von der entscheidenden Rolle, die Jesus Christus bei der Errettung und Erhöhung der Menschheit einnimmt, wiederherzustellen. Dieses Motiv hält vom Titelblatt bis hin zu den allerletzten Worten im letzten Kapitel wieder. In den vielen Jahrhunderten des Abfalls vom Glauben und geistiger Verwirrung war die tiefere Bedeutung von dem, was Christus in Gethsemane und auf Golgotha vollbracht hatte, verloren gegangen oder in Teilen verdreht worden. Wie begeistert muss Joseph Smith doch gewesen sein, als er das erste Buch Nephi übersetzte und auf diese wunderbare Verheißung stieß. Diese letzten Aufzeichnungen, nämlich das Buch Mormon, sollen die Wahrheit der ersten, die der Bibel, bestätigen und sollen das Klare und Kostbare, das daraus weggenommen worden ist, kundtun und sollen allen Geschlechtern, Sprachen und Völkern kundtun, dass das Lamm Gottes der Sohn des ewigen Vaters und der Erretter der Welt ist und dass alle Menschen zu ihm kommen müssen, sonst können sie nicht errettet werden. Im ganzen Buch Mormon hallen klare und kostbare Wahrheiten im Hinblick auf das Sühnopfer des Erretters wider. Während ich nun einige dieser Wahrheiten aufzähle, denken Sie doch bitte einmal darüber nach, inwiefern diese Ihr Leben verändert haben oder es verändern könnten. Erstens, das Sühnopfer Jesu Christi ist ein Geschenk an alle, die auf Erden gelebt haben, derzeit leben oder noch leben werden. Zweitens, der Messias hat nicht nur die Last unserer Sünden getragen, sondern auch unseren Kummer, unsere Schwächen, unser Leid, unsere Krankheiten und alle Arten von Bedrängnis, die man als Sterblicher erleben kann, auf sich genommen. Es gibt keine Seelenqual, kein Leid, keine Betrübnis, die er nicht für uns durchlitten hätte. Drittens, dank des Sühnopfers des Erretters können wir die negativen Folgen des Falls Adams überwinden, so auch den physischen Tod. Dank Christus wird allen Kindern Gottes, die auf dieser Erde geboren wurden, unabhängig von ihrer Rechtschaffenheit, der Segen zuteil, dass durch die Macht der Auferstehung ihr Geist und ihr Körper wiedervereinigt werden und sie zu Gott zurückkehren, um gemäß ihren Werken gerichtet zu werden. Viertens, im Gegensatz dazu hängt es davon ab, wie eifrig wir nach der Lehre von Christus leben, ob wir sämtliche Segnungen des Sühnopfers des Erretters erlangen. In seinem Traum sah Lehi den engen und schmalen Pfad, der zum Baum des Lebens führt. Die Frucht davon, die die Liebe Gottes darstellt, welche wiederum durch die außerordentlichen Segnungen des Sühnopfers Jesu Christi zum Ausdruck kommt, ist überaus kostbar und überaus begehrenswert und ist die größte aller Gaben Gottes. Um diese Frucht erhalten zu können, müssen wir Glauben an Jesus Christus ausüben, umkehren, auf das Wort Gottes hören, die notwendigen heiligen Handlungen empfangen und bis an unser Lebensende heilige Bündnisse halten. Fünftens, durch sein Sühnopfer hat Jesus Christus nicht nur unsere Sünden fortgewaschen, sondern erstattet seine Jünger auch mit helfender Macht aus, dank der sie den natürlichen Menschen ablegen, Zeile um Zeile Fortschritt machen und an Heiligkeit zunehmen können. Dies wiederum ermöglicht es ihnen, eines Tages vollkommene Wesen im Abbild Christi zu werden, würdig wieder bei Gott zu leben und alle Segnungen des Himmelsreichs zu ererben. Eine weitere tröstliche Wahrheit, die wir im Buch Mormon finden, ist die, dass das Sühnopfer des Herrn, obgleich es von ewiger und unbegrenzter Reichweite ist, auch ein ganz persönliches, privates, auf jeden individuell zugeschnittenes Geschenk ist. So wie Jesus einen jeden der nephitischen Jünger aufforderte, seine Wunden zu berühren, starb er für jeden von uns ganz persönlich, als wären Sie oder ich der einzige Mensch auf Erden. Er spricht von an uns ganz persönlich die Einladung aus, zu ihm zu kommen und die herrlichen Segnungen seines Sühnopfers in Anspruch zu nehmen. Dass das Sühnopfer Christi etwas ganz Persönliches ist, tritt noch deutlicher zutage, wenn wir das Beispiel der bemerkenswerten Frauen und Männer betrachten, von denen im Buch Mormon berichtet wird. Dazu zählen Enos, Alma, Zelzrom, König Lamoni und seine Frau sowie das Volk König Benjamins. Die Geschichten ihrer Bekehrung und ihre kraftvollen Zeugnisse dienen als lebendiges Zeugnis dafür, dass dank der grenzenlosen Güte und Barmherzigkeit des Herrn unser Herz sich wandeln und unser Leben sich von Grund auf ändern kann. Der Prophet Alma stellte seinem Volk diese dringliche Frage: Wenn ihr eine Herzenswandlung erlebt habt und wenn euch so zumute gewesen ist, als solltet ihr den Gesang der erlösenden Liebe singen, so frage ich euch, ist euch auch jetzt danach zumute? Diese Frage ist auch heute von Bedeutung, denn die erlösende Macht des Herrn sollte uns als seine Jünger begleiten, motivieren und an jedem einzelnen Tag weiter verändern. Man könnte Almas Frage auch so umformulieren: Wann haben Sie das letzte Mal den wunderbaren Einfluss des Sühnopfers Christi in Ihrem Leben verspürt? Dies ist der Fall, wenn die Freude, die Sie verspüren, außerordentlich und süß ist und Ihnen tief im Innern bestätigt, dass Ihnen Ihre Sünden vergeben wurden. Oder wenn eine schmerzliche Prüfung plötzlich leichter zu tragen ist. Oder wenn Ihr Herz erweicht wird und Sie jemandem, der Sie verletzt hat, sagen können: Ich vergebe dir. Es kann auch jedes Mal der Fall sein, wenn Sie bemerken, dass Ihre Fähigkeit, andere zu lieben und ihnen zu dienen, größer geworden ist. Oder dass die Heiligung, die Sie allmählich zu einem ganz neuen Menschen werden lässt, dem Beispiel des Erretters immer ähnlicher. Ich bezeuge, dass man all das wirklich erleben kann. Und dies belegt, dass man sein Leben durch Glauben an Jesus Christus und an dessen Sühnopfer ändern kann. Das Buch Mormon verdeutlicht dieses göttliche Geschenk und erweitert unsere Erkenntnis darüber. Wenn Sie sich in dieses Buch vertiefen, werden Sie die Stimme des lebendigen Christus hören, die Sie einlädt, zu ihm zu kommen. Ich verheiße Ihnen, wenn Sie dieser Einladung folgen und Ihr Leben an seinem Beispiel ausrichten, wird sein erlösender Einfluss in Ihr Leben kommen. Durch die Macht des Heiligen Geistes wird der Erretter Sie wandeln, Tag um Tag, bis zum vollkommenen Tag, an dem Sie dann, so wie er es verkündet hat, mein Angesicht sehen und wissen werden, dass ich bin. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Lives can be changed through faith in Jesus Christ and His atonement. The Book of Mormon clarifies and expands our knowledge of this supernal gift. As you study this book, you will hear the voice of the living Christ inviting you to come unto Him. I promise that if you accept this invitation and pattern your life after His example, His redemptive influence will come into your life. Through the power of the Holy Ghost, the Savior will transform you day after day until the perfect day when you will, as He declared, see my face and know that I am. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
We will now join the choir.
Nun gemeinsam mit dem Chor das Lied Frohlockt, der Herr regiert, Nummer 37 im Gesangbuch. Nach dem Lied hören wir von Elder Dale G. Renlund vom Kollegium der 12 Apostel. Ihm folgt Elder Benjamin M. Z. Tai von den 70ern.
This is the 190th annual
Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage.
Throughout time,
in allen Zeitaltern haben Propheten uns aufgefordert, an die Größe Gottes zu denken und zu betrachten, was er für uns als Einzelne, als Familie und als Volk getan hat. Diese Weisung findet sich überall in den Heiligen Schriften, kommt jedoch im Buch Mormon besonders häufig vor. Auf dem Titelblatt wird erklärt, dass ein Zweck des Buches Mormon der ist, dem Überrest des Hauses Israel zu zeigen, was der Herr Großes für seine Väter getan hat. Das Buch Mormon endet mit Moronis Aufruf: Siehe, ich möchte euch ermahnen, wenn ihr dieses hier lesen werdet, dass ihr daran denkt, wie barmherzig der Herr zu den Menschenkindern gewesen ist und dass ihr im Herzen darüber nachdenkt. Die Beständigkeit der Aufforderungen von Propheten, über die Güte Gottes nachzudenken, ist auffallend. Unser Vater im Himmel möchte, dass wir an seine Güte und die Güte seines geliebten Sohnes denken, und zwar nicht zu ihrer Genugtuung, sondern wegen des Einflusses, den dieses Erinnern auf uns hat. Wenn wir an ihre Güte denken, erweitert das unseren Blick und unser Verständnis. Wenn wir über ihr Mitgefühl nachdenken, werden wir demütiger, gebeterfüllter und standhafter. Ein rührendes Erlebnis mit einem früheren Patienten zeigt, dass Dankbarkeit für Großzügigkeit und Mitgefühl uns wandeln können. 1987 lernte ich Thomas Nielsen kennen, einen bemerkenswerten Mann, der eine Herztransplantation brauchte. Er war 63 Jahre alt und lebte in Logan in Utah. Nach seinem Militärdienst im Zweiten Weltkrieg heiratete er Donna Wilkes im Logan-Utah-Tempel. Er wurde ein tatkräftiger und erfolgreicher Maurer. In späteren Jahren hatte er große Freude daran, mit seinem ältesten Enkelkind Jonathan während der Schulferien zusammenzuarbeiten. Die beiden entwickelten eine besondere Verbundenheit, teils auch deshalb, weil Tom sich selbst in Jonathan sehr wiedererkannte. Tom fand das Warten auf ein Spenderherz sehr entmutigend. Er war nicht gerade ein geduldiger Mann. Bisher war er immer imstande gewesen, sich Ziele zu setzen und sie durch fleißige Arbeit und feste Entschlossenheit zu erreichen. Jetzt aber hing sein Leben wegen seines Herzleidens in der Warteschleife. Und manchmal fragt er mich, was ich denn täte, um die Sache zu beschleunigen. Scherzhaft schlug er Verschiedenes vor, wie ich schneller an ein Spenderherz für ihn kommen könne. An einem freudigen und zugleich schrecklichen Tag wurde für Tom ein ideales Spenderherz verfügbar. Die Größe und die Blutgruppe passten und der Spender war jung, gerade einmal 16 Jahre alt. Das Spenderherz gehörte Jonathan, Toms geliebten Enkelsohn. Jonathan war früher an diesem Tag tödlich verletzt worden, als das Auto, in dem er mitfuhr, von einem vorbeifahrenden Zug erfasst wurde. Als ich Tom und Donna im Krankenhaus besuchte, waren sie sehr verzweifelt. Man kann sich kaum vorstellen, was sie durchlitten, zu wissen, dass Toms Leben durch das Herz ihres Enkelsohnes verlängert werden konnte. Anfangs weigerten sie sich, das von Jonathans trauernden Eltern, ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn angebotene Herz überhaupt in Erwägung zu ziehen. Tom und Donna wussten jedoch, dass Jonathan hirntot war und kamen zu der Einsicht, dass ihre Gebete um ein Spenderherz für Tom nicht Jonathans Unfall verursacht hatten. Nein, Jonathans Herz war eine Gabe, die Tom in seiner Not ein Segen sein konnte. Sie erkannten, dass dieser Tragödie etwas Gutes entspringen konnte und willigten ein. Die Transplantation verlief gut. Danach war Tom ein anderer Mensch. Die Veränderung ging über eine bessere Gesundheit oder gar Dankbarkeit hinaus. Tom erzählte mir, dass er jeden Morgen über Jonathan nachdachte, über seine Tochter und seinen Schwiegersohn, über die Gabe, die er empfangen hatte, samt allem, was damit verbunden war. Sein natürlicher Sinn für Humor und sein Schneid waren noch immer offensichtlich. Doch ich bemerkte, dass er ernster, nachdenklicher und gütiger war. Tom lebte nach der Transplantation noch weitere 13 Jahre, die er andernfalls nicht gehabt hätte. In seinem Nachruf hieß es, dass er in diesen Jahren das Leben seiner Familie und anderer mit seiner Großzügigkeit und Liebe bereichert hatte. Im Stillen tat er viel Gutes und er war ein Beispiel an Optimismus und Entschlossenheit. Ähnlich wie Tom hat auch jeder von uns Gaben erhalten, die wir allein nicht hätten bekommen können. Gaben von unserem Vater im Himmel und seinem geliebten Sohn. Auch die Erlösung durch das sühnende Opfer Jesu Christi. Wir haben das Leben in dieser Welt empfangen. Wir werden im Jenseits mit unserem Körper weiterleben und, wenn wir uns dafür entscheiden, ewige Errettung und Erhöhung empfangen. Und das alles verdanken wir dem Vater im Himmel und Jesus Christus. Jedes Mal, wenn wir diese Gaben nutzen, von ihnen profitieren oder auch nur darüber nachdenken, sollten wir uns auch über das Opfer, die Großzügigkeit und das Mitgefühl der Gebenden Gedanken machen. Ehrfurcht vor den Gebenden macht uns nicht nur dankbar. Wenn wir über ihre Gaben nachdenken, kann und soll uns das wandeln. Eine beeindruckende Wandlung war die von Alma dem Jüngeren. Als Alma umherging und sich gegen Gott auflehnte, erschien ein Engel. Mit einer Donnerstimme wies der Engel Alma zurecht, weil er die Kirche verfolgte und dem Volk das Herz stahl. Der Engel fügte diese Ermahnung hinzu: Gehe hin und denke an die Gefangenschaft deiner Väter und denke daran, was Gott Großes für sie getan hat. Von allen möglichen Ermahnungen war es das, was der Engel betonte. Alma kehrte um und dachte daran. Später erzählte er seinem Sohn Helaman von der Ermahnung des Engels. Alma riet ihm: Ich möchte, dass du wie ich an die Gefangenschaft unserer Väter denkst, denn sie waren in Knechtschaft und niemand konnte sie befreien, als nur der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und er hat sie gewiss in ihren Bedrängnissen befreit. Alma sagte schlicht: Ich setze mein Vertrauen in ihn. Alma wusste, dass man Gott und die Gewissheit seiner Verheißungen kennenlernt, wenn man an die Befreiung aus der Knechtschaft und die Unterstützung in Prüfungen und Mühen jeder Art denkt. Nur wenige von uns haben etwas so Dramatisches erlebt wie Alma. Doch unsere Wandlung kann ebenso tiefgehend sein. Vor Alters versprach der Erretter: Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich euch in euer Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich gebe meinen Geist in euer Inneres. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euch Gott sein. Der auferstandene Erretter sagte den Nephiten, wie diese Wandlung beginnt. Er sprach über ein entscheidendes Merkmal im Plan des himmlischen Vaters, als er sagte: Und mein Vater hat mich gesandt, damit ich auf das Kreuz emporgehoben würde und damit ich, nachdem ich auf das Kreuz emporgehoben worden sei, alle Menschen zu mir zöge. Und aus diesem Grund bin ich emporgehoben worden. Darum werde ich gemäß der Macht des Vaters alle Menschen zu mir ziehen. Was ist erforderlich, damit sie zum Erretter gezogen werden? Denken Sie daran, dass sich Jesus Christus dem Willen seines Vaters gefügt hat, den Tod besiegt hat, ihre Sünden und Fehler auf sich genommen hat, vom Vater Macht empfangen hat, um für sie Fürsprache einzulegen und sie schließlich erlösen wird. Genügt dies nicht, um sie zu ihm zu ziehen? Mir genügt es. Jesus Christus steht mit offenen Armen da, voller Hoffnung und bereit, uns zu heilen, zu vergeben, zu läutern, zu stärken, zu reinigen und zu heiligen. Diese Wahrheiten sollten uns ein neues Herz geben und uns dazu bewegen, dem Vater im Himmel und Jesus Christus nachzufolgen. Doch selbst ein neues Herz mag geneigt sein, abzuirren und den Gott, den wir lieben, zu verlassen. Um dieser Neigung entgegenzuwirken, müssen wir jeden Tag über die Gaben nachdenken, die wir erhalten haben, samt allem, was damit verbunden ist. König Benjamin hat gesagt: Ich möchte, dass ihr an die Größe Gottes und an seine Güte und Langmut gegenüber euch denkt und dies immer im Gedächtnis bewahrt. Wenn wir über Gottes Güte und Barmherzigkeit nachdenken, können wir geistig empfänglicher werden. Diese geistige Empfänglichkeit wiederum ermöglicht es uns, durch die Macht des Heiligen Geistes von allem zu wissen, ob es wahr ist. Dazu gehört auch ein Zeugnis von der Wahrheit des Buches Mormon, zu wissen, dass Jesus der Messias ist, unser persönlicher Erretter und Erlöser, und anzunehmen, dass sein Evangelium in diesen letzten Tagen wiederhergestellt worden ist. Wenn wir an die Größe des Vaters im Himmel und Jesu Christi denken und daran, was sie für uns getan haben, nehmen wir sie nicht als selbstverständlich hin, so wie auch Tom Jonathans Herz nicht als selbstverständlich hingenommen hat. Froh und ehrfürchtig zugleich erinnerte sich Tom jeden Tag an die Tragödie, die sein Leben verlängert hatte. In unserer großen Freude darüber, dass wir errettet und erhöht werden können, dürfen wir nicht vergessen, dass für diese Errettung und Erhöhung ein hoher Preis gezahlt wurde. Wir können uns ehrfurchtsvoll freuen, wenn uns bewusst wird, dass wir ohne Jesus Christus verloren sind, mit ihm jedoch die größte Gabe empfangen können, die der Vater im Himmel geben kann. Ja, diese Ehrfurcht ermöglicht es uns, uns an der Verheißung ewigen Lebens in dieser Welt zu erfreuen und schließlich ewiges Leben, ja, unsterbliche Herrlichkeit in der künftigen Welt zu empfangen. Wenn wir an die Güte unseres Vaters im Himmel und Jesu Christi denken, nimmt unser Vertrauen in sie zu. Unsere Gebete ändern sich, weil wir wissen, dass Gott unser Vater ist und wir seine Kinder sind. Wir versuchen nicht, seinen Willen zu ändern, sondern unseren Willen mit seinem in Einklang zu bringen und uns Segnungen zu sichern, die er gewähren möchte, doch nur, wenn wir auch darum bitten. Wir sehnen uns danach, sanftmütiger, reiner, unerschütterlicher und mehr wie Christus zu sein. Solche Veränderungen machen uns für weitere himmlische Segnungen bereit. Wenn wir anerkennen, dass alles Gute von Jesus Christus kommt, können wir anderen unseren Glauben besser nahebringen. Wir haben Mut, wenn wir mit scheinbar unmöglichen Aufgaben und Umständen konfrontiert sind. Wir sind noch entschlossener, die Bündnisse zu halten, die wir eingegangen sind, um dem Erretter nachzufolgen. Wir werden von der Liebe Gottes erfüllt und wollen denen helfen, die Hilfe brauchen, ohne zu urteilen. Wir lieben unsere Kinder und erziehen sie in Rechtschaffenheit. Wir bewahren uns die Vergebung unserer Sünden und haben immer Grund, uns zu freuen. Dies sind die beeindruckenden Früchte, wenn wir an Gottes Güte und Barmherzigkeit denken. Hingegen hat der Erretter uns gewarnt. In nichts beleidigt der Mensch Gott oder gegen niemanden entflammt sein Grimm, ausgenommen diejenigen, die seine Hand nicht in allem anerkennen. Ich glaube nicht, dass Gott beleidigt ist, wenn wir ihn vergessen. Vielmehr glaube ich, dass er zutiefst enttäuscht ist. Er weiß, dass wir uns der Gelegenheit beraubt haben, ihm dadurch näher zu kommen, dass wir an ihn und seine Güte denken. Uns entgeht dann auch, dass er sich uns naht und ebenso die Segnungen, die er verheißen hat. Ich möchte Sie auffordern, jeden Tag an die Größe des Vaters im Himmel und Jesu Christi zu denken und daran, was Sie für Sie getan haben. Denken Sie an Ihre Güte und binden Sie dadurch Ihr abirrendes Herz noch fester an Sie. Sinnen Sie über Ihr Mitgefühl nach, dann werden Sie geistig empfänglicher und mehr wie Christus. Wenn Sie über Ihr Einfühlungsvermögen nachdenken, fällt es Ihnen leichter, bis ans Ende getreulich auszuhalten, bis Sie in den Himmel aufgenommen werden und mit Gott in einem Zustand nie endenden Glücks weilen. Unser Vater im Himmel deutete auf seinen geliebten Sohn und sagte, ihn höre. Wenn Sie diese Worte beherzigen und ihm zuhören, denken Sie freudig und ehrfürchtig daran, dass der Erretter das wiederherstellen möchte, was Sie nicht wiederherstellen können. Dass er Wunden heilen möchte, die Sie nicht heilen können. Dass er das in Ordnung bringen möchte, was irreparabel zerbrochen ist. Dass er jede Ungerechtigkeit, unter der Sie leiden müssen, ausgleicht und dass er jedes gebrochene Herz dauerhaft heilen möchte. Als ich über die Gaben von unserem Vater im Himmel und Jesus Christus nachgedacht habe, habe ich Ihre unbegrenzte Liebe und Ihr unergründliches Mitgefühl für alle Kinder des himmlischen Vaters erfahren. Das hat mich verändert und es wird auch Sie verändern. Im Namen Jesu Christi. Amen. Contemplating their empathy will help you hold out faithful to the end until you're received into heaven to dwell with God in a state of never-ending happiness. Our Heavenly Father, referring to His beloved Son, said, hear Him. As you act on those words and listen to Him, remember joyfully and reverently that the Savior loves to restore what you cannot restore. He loves to heal wounds you cannot heal. He loves to fix what has been irreparably broken. He compensates for any unfairness inflicted on you. And He loves to permanently mend even shattered hearts. As I've reflected on gifts from our Heavenly Father and from Jesus Christ, I have come to know of their infinite love and their incomprehensible compassion for all Heavenly Father's children. This knowledge has changed me, and it will change you too. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
Aus dem Bericht über eine ärztliche Untersuchung erfuhr ich vor kurzem, dass ich etwas in meiner Lebensweise ändern musste. Als Hilfe gab mein Arzt mir einen Ernährungs- und Fitnessplan an die Hand, der mich, wenn ich mich daran hielte, zu einem gesünderen Menschen machen würde. Wenn sich jeder von uns einer geistigen Untersuchung unterziehen würde, was würden wir da über uns erfahren? Welche vorzunehmenden Änderungen würden uns da verschrieben werden? Damit wir so werden können, wie wir sein müssen, müssen wir unbedingt wissen, was wir tun müssen, und auch tun, was wir wissen. Jesus Christus ist der große Arzt. Durch sein Sühnopfer verbindet er unsere Wunden, nimmt unsere Gebrechen auf sich und heilt unser gebrochenes Herz. Durch seine Gnade kann unsere Schwäche zu etwas Starkem werden. Er bittet uns, ihm nachzufolgen, indem wir von ihm lernen, auf seine Worte hören und in der Sanftmut seines Geistes wandeln. Er hat uns verheißen, uns bei diesem lebenslangen Prozess der Bekehrung, der uns von Grund auf verändert und immerwährende Freude bringt, zu helfen. Dafür hat der Erretter uns als machtvolles Werkzeug das Buch Mormon gegeben. Das Buch Mormon bietet uns geistige Nahrung, gibt uns einen Aktionsplan an die Hand und verbindet uns mit dem Heiligen Geist. Es ist für uns geschrieben, enthält das Wort Gottes in aller Klarheit und gibt Auskunft über unsere Identität, den Zweck unseres Lebens und unsere Bestimmung. Zusammen mit der Bibel zeugt das Buch Mormon von Jesus Christus. Und wir erfahren, wie wir die Wahrheit erkennen und wie Jesus werden können. Bruder Saul Pullo war 58 Jahre alt, als er das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi kennenlernte. Als wir uns trafen, war er einige Jahre lang Zweigpräsident gewesen. Ich erfuhr, dass er das Buch Mormon noch nie gelesen hatte, weil es in seiner Muttersprache Birmanisch noch nicht verfügbar war. Als ich ihn fragte, wo er wisse, dass das Buch wahr sei, ohne es gelesen zu haben, erwiderte er, er habe sich jeden Tag mit dem Kinderbuch Geschichten aus dem Buch Mormon befasst. Er habe sich die Bilder angeschaut, mit Hilfe eines Wörterbuchs die englischen Wörter übersetzt und sich ausführliche Notizen dazu gemacht. Er erklärte, jedes Mal, wenn ich las, betete ich über das, was ich gelernt hatte, und ich verspürte Frieden und Freude. Mein Verstand war klar und mein Herz weich. Ich spürte, wie der Heilige Geist mir bezeugte, dass es wahr ist. Ich weiß, dass das Buch Mormon das Wort Gottes ist. Wie Bruder Saul Pullo können auch wir das Buch Mormon unseren Umständen entsprechend studieren. Wenn wir den Wunsch haben zu glauben und die Lehren des Buches Mormon in unserem Herzen bewegen, können wir Gott voll Glauben fragen, ob diese Lehren wahr sind. Wenn wir es aufrichtig herausfinden und mit wirklichem Vorsatz handeln wollen, wird er uns durch den Heiligen Geist im Herzen antworten. Durch die Macht des Heiligen Geistes können wir von allem wissen, ob es wahr ist. Wenn wir ein göttliches Zeugnis vom Buch Mormon erlangen, werden wir durch die gleiche Macht auch wissen, dass Jesus Christus der Erretter der Welt ist, dass Joseph Smith sein Prophet ist und dass die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, seine wiederhergestellte Kirche ist. Als junger, frisch gebackener Missionar bestieg ich ein Flugzeug, das mich nach Australien bringen sollte. Mir war bange, ich fühlte mich einsam und unzulänglich, aber ich wollte dem Herrn unbedingt als Missionar dienen und brauchte nun dringend die Gewissheit, dass das, woran ich glaubte, wahr war. Ich betete und las während des Fluges aufmerksam in den Heiligen Schriften, aber je länger der Flug dauerte, desto schlimmer wurden meine Selbstzweifel und meine körperliche Verfassung verschlechterte sich. Nachdem ich mehrere Stunden lang mit mir gerungen hatte, kam ein Flugbegleiter den Gang entlang und blieb neben meinem Platz stehen. Er nahm mir das Buch Mormon, in dem ich las, aus den Händen. Er schaute auf die Vorderseite und sagte, ein gutes Buch. Dann gab er mir das Buch zurück und ging weiter. Danach sah ich ihn nicht mehr wieder. Während mir seine Worte noch in den Ohren hallten, hörte und spürte ich deutlich im Herzen, ich bin hier und ich weiß, wo du bist. Gib einfach dein Bestes, denn ich werde mich um alles andere kümmern. In jenem Flugzeug über den Pazifik empfing ich durch das Studium des Buches Mormon und die Eingebung des Heiligen Geistes persönlich ein Zeugnis, dass mein Retter wusste, wer ich war und dass das Evangelium wahr ist. Elder David A. Bednar hat gesagt, zu wissen, dass das Evangelium wahr ist, ist der Kern eines Zeugnisses. Dem Evangelium stets treu zu sein, ist der Kern der Bekehrung. Bekehrung erfordert, dass wir Täter des Wortes und nicht nur Hörer sind. Der Aktionsplan des Herrn für uns, die Lehre von Christus, wird im Buch Mormon am deutlichsten dargestellt. Dazu gehört, erstens, Glauben an Jesus Christus ausüben, indem wir auf ihn vertrauen, seine Gebote halten und wissen, dass er uns helfen wird. Zweitens, täglich von unseren Unzulänglichkeiten umkehren. Wir empfinden Freude und Frieden, wenn Gott uns vergibt. Umkehr erfordert, dass wir anderen vergeben. Umkehr hilft uns, voranzukommen. Der Retter hat verheißen, er werde uns so oft vergeben, wie wir umkehren. Drittens, durch heilige Handlungen wie die Taufe Bündnisse mit Gott eingehen und diese halten. Dadurch bleiben wir auf dem Weg der Bündnisse, der zu ihm führt. Viertens, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Gabe ermöglicht es uns, jemanden, der uns heiligt, tröstet und führt, als ständigen Begleiter zu haben. Fünftens, bis ans Ende ausharren, indem wir beständig vorwärts streben und uns täglich am Wort von Christus weiden. Wenn wir uns am Buch Mormon weiden und an den Lehren darin festhalten, können wir Versuchungen überwinden und erhalten unser Leben lang Führung und Schutz. Wenn wir die Lehre von Christus beständig in die Tat umsetzen, überwinden wir Trägheit, die Veränderung erschwert, und auch Angst, die das Handeln vereitelt. Wir empfangen persönliche Offenbarung, denn der Heilige Geist wird euch alles zeigen, was ihr tun sollt. Und die Worte von Christus werden euch alles sagen, was ihr tun sollt. 20 Jahre lang kämpfte Bruder Huang Yung Kong gegen Alkohol, Zigaretten und Spielsucht an. Als er von Jesus Christus und seinem wiederhergestellten Evangelium hörte, wollte Bruder Huang sich um seiner jungen Familie willen ändern. Am schwierigsten fiel es ihm, das Rauchen aufzugeben. Er war Kettenraucher und versuchte viele Male erfolglos, davon loszukommen. Eines Tages ließen ihn diese Worte aus dem Buch Mormon nicht mehr los. Mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz. Obwohl frühere Versuche fehlgeschlagen waren, spürte er, er könne sich vielleicht mit der Hilfe des himmlischen Vaters und Jesu Christi ändern. Die Vollzeitmissionare vereinten ihren Glauben mit seinem und stellten einen Aktionsplan mit praktischen Hilfsstrategien auf. Dazu empfahlen sie eine große Dosis Gebet und Studium des Gotteswortes. Aufrichtig und mit wirklichem Vorsatz kam Bruder Huang diesem Plan nach. Er handelte gläubig und entschlossen und stellte dabei fest, je mehr er sich mit den neuen Gewohnheiten befasste, die er entwickeln wollte, wie etwa im Buch Mormon lesen, desto weniger befasste er sich mit den Gewohnheiten, die er loswerden wollte. Als er sich nach 15 Jahren an dieses Erlebnis zurückerinnerte, sagte er, ich weiß nicht mehr genau, wann ich mit dem Rauchen aufhörte. Als ich mich jeden Tag anstrengte, das zu tun, was meines Wissens erforderlich war, damit der Geist des Herrn bei mir sein konnte und daran festhielt, verspürte ich nicht mehr den Drang zu rauchen und dabei ist es bis heute geblieben. Indem Bruder Huang die Lehren des Buches Mormon umsetzte, wandelte sich sein Leben. Er ist ein besserer Ehemann und Vater geworden. Präsident Russell M. Nelson hat verheißen, wenn Sie sich jeden Tag gebeterfüllt mit dem Buch Mormon befassen, werden Sie bessere Entscheidungen treffen. Und das jeden Tag. Ich verheiße, wenn Sie über das, was Sie lesen, nachdenken, werden sich die Schleusen des Himmels öffnen und Sie werden Antworten auf Ihre Fragen und Führung für Ihr Leben erhalten. Ich verheiße, wenn Sie sich täglich ins Buch Mormon vertiefen, können Sie gegen die Übel unserer Zeit gefeit sein, auch gegen die übermächtige Plage der Pornografie und andere Suchtverhalten, das die Sinne betäubt. Liebe Freunde, das Buch Mormon ist das Wort Gottes. Und wenn wir uns damit befassen, kommen wir ihm näher. Wenn wir mit seinen Worten einen Versuch machen, werden wir ein Zeugnis davon erlangen, dass es wahr ist. Wenn wir beständig nach seinen Lehren leben, werden wir nicht mehr den Wunsch haben, Böses zu tun. Unser Herz, unser Gesichtsausdruck und unser Wesen werden sich wandeln. Wir werden mehr wie der Erretter. Ich gebe mit Gewissheit Zeugnis, dass Jesus der Messias ist, unser Erretter, Erlöser und Freund. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir danken allen, die heute Nachmittag zu uns gesprochen oder für die wunderbare Musik gesorgt haben. Wir erinnern Sie daran, dass um 18 Uhr Ortszeit die Versammlung am Samstagabend stattfindet. Die zuvor aufgezeichnete Sendung Music and the Spoken Word wird morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr Ortszeit ausgestrahlt. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Elder Gary E. Stevenson vom Kollegium der 12 Apostel. Nach seinen Worten schließt der Chor diese Versammlung mit dem Lied »Herr, unser Erlöser«. Danach spricht Elder Reuben V. Ayo von den 70ern das Schlussgebet.
Let's travel back to a hot afternoon.
Begeben wir uns doch auf eine Zeitreise. Zurück in das Jahr 1847. An jenen heißen Nachmittag des 24. Juli, so gegen 14 Uhr. Brigham Young, damals Präsident des Kollegiums der 12 Apostel, langte an jenem Tag nach beschwerlichen 111 Tagen mit dem ersten Vortrupp, der gen Westen zog und aus 148 Mitgliedern der Kirche bestand, krank und vom Bergfieber geschwächt im Salzital an. Zwei Tage später machten sich Brigham Young, der von seiner Erkrankung noch nicht vollständig genesen war, sowie einige Mitglieder des Kollegiums der Zwölf Apostel und weitere zu einem Erkundungsgang auf. William Clayton schilderte: Einen guten Kilometer nördlich des Lagers fanden wir ein herrliches Plateau vor, schön eben und gegen Westen hin etwas abgeflacht. Die Gruppe nahm die Stelle gerade näher in Augenschein, als Brigham Young unvermittelt innehielt, seinen Gehstock in den Boden stieß und ausrief: Hier wird der Tempel unseres Gottes stehen. Elder Wilford Woodruff, der ebenfalls mit dabei war, sagte später, diese Aussage habe ihn persönlich wie ein Blitz durchfahren. Er steckte als Markierung einen Zweig an jene Stelle ins Erdreich, wo Präsident Young seinen Gehstock hingesetzt hatte. Für den Tempel wurden 17 Hektar Land vorgesehen und es wurde beschlossen, die Stadt genau nach den vier Himmelsrichtungen anzulegen, wobei der Tempel in der Mitte stehen sollte. Bei der Frühjahrsgeneralkonferenz 1851 nahmen die Mitglieder der Kirche einstimmig den Vorschlag an, dem Namen des Herrn einen Tempel zu errichten. Zwei Jahre später wurde das Tempelgrundstück am 14. Februar 1853 von Heber C. Kimball geweiht. Bei dieser öffentlichen Zeremonie waren etliche tausend Heilige zugegen und es erfolgte der erste Spatenstich. Wenige Monate später wurden am 6. April die massiven Ecksteine des Tempels gelegt und im Zuge einer aufwendigen Zeremonie auch geweiht. Es gab unter anderem Fahnenträger sowie Blaskapellen und eine Prozession vom alten Tabernakel bis hin zum Tempelgrundstück, an deren Spitze die Führer der Kirche schritten. Bei jedem der vier Ecksteine wurden Ansprachen gehalten und Gebete gesprochen. Bei diesem ersten Spatenstich erzählte Präsident Young davon, dass er, als sie das Tal erkundeten und er zum ersten Mal diese Stelle betreten hatte, eine Vision gehabt hatte. Ich wusste damals ebenso genau wie heute, dies ist der Platz, an dem wir einen Tempel errichten sollen. Er stand mir vor Augen. 10 Jahre später tat Brigham Young bei der Herbstgeneralkonferenz 1863 diesen prophetischen Ausspruch. Dieser Tempel soll so gebaut werden, dass er das Millennium überdauert. Dies ist nicht der einzige Tempel, den wir errichten werden. Es wird Hunderte geben und alle werden sie dem Herrn geweiht sein. Dieser Tempel jedoch wird bekannt werden als der erste Tempel, der von den Heiligen der letzten Tage in den Bergen errichtet worden ist. Ich wünsche mir, dass dieser Tempel in den Bergen als stolzes Denkmal des Glaubens, der Standhaftigkeit und des Fleißes der Heiligen Gottes dasteht. Einige Jahre später wiederholte Brigham Young bei einer Generalkonferenz erneut: Wir haben einen Tempel begonnen, den ich noch in jenen 1000 Jahren, da die Erde ruht, hoffe stehen zu sehen. Angesichts dieses geschichtlichen Abrisses staune ich über Brigham Youngs seherische Gabe, dass er erstens darauf bedacht war, dass der Salt Lake-Tempel, soweit das damals und dort mit Hilfe der verfügbaren Baumethoden möglich war, so erbaut werden sollte, dass er auch im Millennium noch steht, und dass er zweitens vorhersagte, es werde künftig in aller Welt Tempel geben, ja, selbst Hunderte. So wie damals Brigham Young, achten auch unsere heutigen Propheten sorgsam auch sowohl auf den Salt Lake-Tempel als auch auf alle anderen Tempel. Im Laufe der Jahre hat die erste Präsidentschaft immer wieder die präsidierende Bischofschaft beauftragt, sich zu vergewissern, dass das Fundament des Salt Lake-Tempels stabil ist. Als ich Mitglied der präsidierenden Bischofschaft war, unterzogen wir den Salt Lake-Tempel im Auftrag der ersten Präsidentschaft einer umfassenden bautechnischen Prüfung, wobei wir auch jüngste Fortschritte in erdbebensicherer Bauweise und sonstigen Bautechniken bewerteten. Ich lese Ihnen nun einen Auszug aus unserem damaligen Bericht an die erste Präsidentschaft vor. Bei der Planung und beim Bau des Salt Lake-Tempels hatte man auf die ausgefeiltesten Techniken und besten Facharbeiter, Baumaterialien und Einrichtungsgegenstände und dergleichen der damaligen Zeit zurückgegriffen. Seit der Weihung im Jahr 1893 steht der Tempel unverrückbar da, als Leuchtfeuer des Glaubens und der Hoffnung, als Licht für das Volk. Der Tempel wird stets mit größter Sorgfalt betrieben, gereinigt und gewartet, damit er in gutem Zustand bleibt. Die Granitaußenmauern und die inneren Deckenträger und Trägerbalken sind in gutem Zustand. Jüngste Forschungen belegen, dass der von Brigham Young ausgewählte Standort sehr gute Bodeneigenschaften aufweist und über hervorragende Verdichtungskräfte verfügt. Aus dem Bericht ging hervor, dass übliche Reparatur- und Verbesserungsmaßnahmen nötig waren, um den Tempel zu erneuern und zu modernisieren. Dies betraf unter anderem verlegte Platten im Außenbereich, veraltete Versorgungsleitungen und den Taufbereich. Allerdings wurde auch empfohlen, zusätzlich umfassendere Maßnahmen zum Erdbebenschutz vom Fundament an aufwärts in Betracht zu ziehen. Wie Sie vielleicht wissen, war Präsident Brigham Young selbst in hohem Maß in den Bau des ursprünglichen Tempelfundaments involviert gewesen. Seit der Fertigstellung vor 127 Jahren hat der Tempel sehr sicher auf diesem Fundament geruht. Die unlängst vorgeschlagenen Maßnahmen zur Erhöhung der Erdbebensicherheit fußen auf der Technik der Basisisolierung, die man sich zur Zeit des Baus nicht hätte vorstellen können. Sie gilt derzeit als die beste, hochmodernste Bautechnik zur Erdbebensicherheit. Bei dieser erst neu entwickelten Technik wird von ganz unten vom Fundament des Tempels ausgegangen, wo ein wirksamer Schutz gegen Schäden durch Erdstöße erreicht werden soll. Im Wesentlichen wird die Bausubstanz des Tempels verstärkt, sodass dieser unverrückbar stehen kann, selbst wenn Untergrund und Umgebung den Erschütterungen durch ein Erdbeben ausgesetzt sind. Die Instandsetzungsarbeiten am Tempel, bei denen diese Technik eingesetzt werden soll, wurden letztes Jahr von der ersten Präsidentschaft bekannt gegeben. Auf Weisung der präsidierenden Bischofschaft begannen die Bauarbeiten im Januar 2020, also vor ein paar Monaten. Mit der Fertigstellung wird in etwa 4 Jahren gerechnet. Die nächsten 4 Jahre, in denen der schöne, edle, erhabene und ehrfurchtgebietende Salt Lake Tempel instand gesetzt wird, betrachte ich mehr als Erneuerung, denn als Stilllegung. Und wir könnten uns fragen, wie kann die umfassende Erneuerung des Salt Lake Tempels uns dazu motivieren, dass auch wir uns auf geistigem Gebiet einer Erneuerung, einem Wiederaufbau, einer Neugeburt, Auffrischung oder Wiederherstellung unterziehen? Ein prüfender Blick offenbart vielleicht, dass auch wir und unsere Familie von notwendigen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten oder sogar einer erdbebensicheren Hochrüstung profitieren würden. Einen solchen Prozess könnten wir mit Fragen wie diesen einleiten. Wie sieht mein Fundament aus? Woraus bestehen die massiven, stabilen, festen Ecksteine, die Teil meines persönlichen Fundaments sind und auf denen mein Zeugnis beruht? Was sind die grundlegenden Elemente meines spirituellen und seelischen Wesens, die es mir und meiner Familie ermöglichen, standhaft und unverrückbar zu bleiben und selbst den welterschütternden und turbulenten Beben standzuhalten, die wir sicherlich alle erleben werden? Ereignisse, die uns wie ein Erdbeben erschüttern, sind oft kaum vorherzusehen und stürmen mit unterschiedlicher Intensität auf uns ein. Beispielsweise bedrängen uns Fragen oder Zweifel. Wir erleben Bedrängnisse und Unglück oder ringen damit, dass uns an einem Führer der Kirche, einem Mitglied, einer Lehre oder einer Richtlinie etwas missfällt. Die beste Abwehr gegen all das liegt in unserem geistigen Fundament. Was könnten geistige Ecksteine im persönlichen Leben und im Leben der Familie sein? Es könnte sich hierbei um die einfachen, unkomplizierten und doch so wertvollen Grundsätze handeln, wie man nach dem Evangelium lebt. Familiengebet, Schriftstudium, Tempelbesuch, Buch Mormon, Evangeliumsstudium anhand des Lehrmaterials, komm und folge mir nach. Evangeliumsabend. Weitere nützliche Hilfen, die unser geistiges Fundament stärken, könnten die Glaubensartikel, die Proklamation zur Familie und die offizielle Erklärung der lebendige Christus darstellen. Für mich gehören die Grundsätze, die in den Fragen beim Tempelscheingespräch angesprochen werden, zu einer starken Grundlage unseres geistigen Fundaments, besonders die ersten 4 Fragen. Diese sind für mich wie geistige Ecksteine. Natürlich sind uns die Fragen bekannt, da Präsident Nelson sie uns eine nach der anderen bei der letzten Generalkonferenz vorgelesen hat. Erstens, haben Sie festen Glauben an Gott, den ewigen Vater, an seinen Sohn Jesus Christus und an den Heiligen Geist? Und haben Sie diesbezüglich ein Zeugnis? Zweitens, haben Sie ein Zeugnis vom Sühnopfer Jesu Christi und von seiner Rolle als Ihrem Erretter und Erlöser? Drittens, haben Sie ein Zeugnis von der Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi? Viertens, erkennen Sie den Präsidenten der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, als den Propheten, Seher und Offenbarer und als den einzigen Menschen auf der Erde an, der befugt ist, alle Schlüssel des Priestertums auszuüben. Erkennen Sie, inwiefern sich diese Fragen als wertvolle Bausteine Ihres persönlichen Fundaments betrachten lassen, sodass Sie darauf aufbauen und es verstärken können? Paulus sprach zu den Ephesern über eine Kirche, die auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut ist. Der Eckstein ist Christus Jesus selbst. In ihm wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Einige der schönsten Augenblicke meines Lebens sind die, wenn ich in aller Welt mit Mitgliedern der Kirche zusammenkomme und durch sie und ihr lebendiges Beispiel des Glaubens an Jesus Christus und sein Evangelium inspiriert werde. Sie haben jeder für sich ein festes Fundament aufgestellt, das es ihnen ermöglicht, den Erschütterungen, die das Leben nun mal mit sich bringt, mit zuverlässiger Erkenntnis und tiefer, dauerhafter Freude standzuhalten. Dazu ein persönliches Beispiel. Vor kurzem sprach ich bei der Beerdigung einer lieben, dynamischen jungen Frau und Mutter, mit der wir befreundet waren. Als sie ihren Mann, einen Studenten der Zahnmedizin, kennenlernte und heiratete, war sie eine erstklassige, unverwüstliche Fußballspielerin. Die beiden bekamen eine entzückende, kluge Tochter. Tapfer kämpfte die junge Frau 6 schwere Jahre lang gegen verschiedene Krebserkrankungen. Trotz der ständigen seelischen und körperlichen Belastung vertraute sie ihrem liebevollen Vater im Himmel und wurde von ihren Fans in den sozialen Medien oft mit ihrem berühmten Ausspruch zitiert: Gott steckt im Detail. Auf die Frage in den sozialen Medien, wie kannst du trotz des großen Kummers um dich herum immer noch glauben, schrieb sie unbeirrbar, weil mich der Glaube durch die dunklen Zeiten trägt. Zu glauben bedeutet nicht, dass nichts Schlimmes passieren kann. Der Glaube lässt mich davon ausgehen, dass es wieder hell wird. Und das Licht wird sogar noch heller sein, weil ich durch diese Dunkelheit gegangen bin. So viel Dunkles ich auch über die Jahre hinweg erlebt habe. Ich habe weitaus mehr Licht gesehen. Ich habe Wunder erlebt. Ich habe die Anwesenheit von Engeln verspürt. Ich habe miterlebt, dass der Vater im Himmel mich trägt. Nichts davon hätte ich erlebt, wenn das Leben einfach gewesen wäre. Die Zukunft in diesem Leben mag ungewiss sein, doch mein Glaube ist es nicht. Wenn ich mich dazu entschließe, den Glauben aufzugeben, dann entscheide ich mich ja dafür, nur noch durch die Dunkelheit zu gehen. Denn ohne Glauben bleibt ja nichts als die Dunkelheit übrig. Ihr unerschütterliches Zeugnis des Glaubens an den Herrn Jesus Christus, das sich in Wort und Tat zeigte, hat andere Menschen inspiriert. Obwohl ihr Körper schwach war, half sie anderen, stärker zu werden. So wie diese Schwester habe ich zahllose weitere Mitglieder der Kirche vor Augen, die sich ebenso dem Kampf stellen und jeden Tag im Glauben vorwärts gehen, in dem Bestreben, wahre und unverzagte Jünger unseres Erretters Jesus Christus zu sein. Sie lernen von Christus, sie predigen von Christus, sie sind bestrebt, ihm nachzueifern. Ob ihr Leben zu Zeiten nun auf sicherem oder auf wackeligem Untergrund steht, so wissen sie doch, dass ihr Fundament stark und unverrückbar ist. Dies sind jene wunderbaren Seelen, die sich an Jesus, den Heiland, anschließen, weil sie die tiefe Bedeutung dieser Textzeile aus dem Lied »O fest wie ein Felsen« erkannt haben. Ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich mit Menschen zusammen sein kann, die ein geistiges Fundament errichtet haben, mit dem sie der Bezeichnung Heilige gerecht werden und die stark und genügend verankert sind, sodass sie trotz der vielen Turbulenzen im Leben fest stehen können. Wie wichtig ein solches Fundament für jeden Einzelnen ist, kann man nicht genug betonen. Selbst die Kleinsten lernen diesen Grundsatz schon in der Primarvereinigung, wenn sie singen: Der kluge Mann, der baut sein Haus auf Fels, und der Regen fällt herab. Der Regen fällt, die Fluten steigen hoch, doch das Haus auf dem Fels bleibt stehen. Diese grundlegende Lehre ist auch durch die Heiligen Schriften belegt. Der Retter erklärte den Bewohnern Amerikas: Und wenn ihr dies immer tut, seid ihr gesegnet, denn ihr seid auf meinem Felsen gebaut. Wer aber unter euch mehr oder weniger tut als dies, ist nicht auf meinem Felsen gebaut, sondern ist auf sandigem Grund gebaut. Und wenn der Regen fällt und die Fluten kommen und die Winde wehen und an ihn schlagen, so wird er fallen. Die Führer der Kirche erhoffen sich, dass die erheblichen Instandhaltungsarbeiten am Salt Lake Temple zur Erfüllung von Brigham Youngs Wunsch beitragen, nämlich dass der Tempel so gebaut wird, dass er das Millennium überdauert. Und für die kommenden Jahre ist mein Gebet dies. Mögen die Verbesserungsarbeiten, die wir am Salt Lake Temple vornehmen, uns alle dazu bewegen und motivieren, als Einzelner und als Familie, bildlich gesprochen, ebenso aufgestellt zu sein, dass auch wir im Millennium noch stehen. Dies erreichen wir dadurch, dass wir der Mahnung des Apostels Paulus folgen, uns einen Schatz als sichere Grundlage für die Zukunft zu sammeln, um das wahre Leben zu erlangen. Ich bete von Herzen darum, dass unser geistiges Fundament unverrückbar wird und unser Zeugnis vom Sühnopfer Jesu Christi und von seiner Rolle als Erretter und Erlöser für uns persönlich zum Eckstein wird. In seinem Namen, ja im Namen Jesu Christi. Amen.
Unser lieber himmlischer Vater, am Schluss dieser Session der Konferenz sind wir dankbar. Von ganzem Herzen spüren wir Freude über das, was wir gehört haben, was wir gefühlt haben. am Anfang dieser Session, dass dein Geist bei uns war und dass wir lernen, dass du dann unsere Gebete beantwortet hast. Wir sind dankbar für diejenigen, die entlassen worden sind und berufen worden sind zum Dienst heute in dieser Versammlung. Wir beten für deine Segnungen, für jeden von ihnen. Wir sind dankbar in diesen Tagen, die so herausfordernd sind. Wunderbare Tage, wo der Himmel wieder offen steht. Ja, wir sind dankbar für Tage, wo Prophetenseher und Offenbarer berufen sind, unsere Kirche zu leiten und ebenfalls dein Volk. Wir sind dankbar für die Gabe des Buches Mormons. Denn zusammen mit der Bibel sind sie ein großer Segen in unserem Leben. Nun, himmlischer Vater, wir möchten dir unsere Liebe zum Ausdruck bringen. Wir lieben dich so sehr. Unser Herz, unsere Hände und unser Wille sind deine. Bitte hilf uns, dass wir dir folgen, indem wir uns bemühen, auf heiligere Weise zu leben und uns bemühen, uns wieder dir zu weihen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast of the 190th annual
von der 190. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und oberste Beamte der Kirche gesprochen. Für die Musik in dieser Versammlung hat der Tabernakelchor am Tempelplatz gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.